Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottamos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen. Frei nach dem Propheten Amos. Mit dem...
Mitch.
Mit dem Mitch und dem Ant.
Ist das nicht toll?
Ach, und ist das herrlich.
Eine Sache, die noch viel herrlicher ist, seit ungefähr einer Woche heißt es auch wieder bei uns in NRW, also eigentlich ne, hauptsächlich, also ausschließlich NRW, nämlich heißer Leute, es sind Ferien, alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau. Also eigentlich nicht, ne, weil es war ja letzte Woche nur NRW.
Ja. Okay.
Also ja, super, ne, toll, Ferien, gerade für das Lehrpersonal. Also das ist unterrichtsfreie Zeit natürlich, Entschuldigung, klopft mir gerade hier auf die Hand. Ja, ja, das wurde letztens erzählt. Im Mausradio, ne? Also im hochgeschätzten WDR-Mausradio. Wir schätzen den WDR so sehr, ich weiß nicht, ob das so häufig gesagt wird hier bei uns in der Sendung. Also eigentlich nicht häufig genug. Im Mausradio, das heißt jetzt ja Mausradio, was früher Kira-Ka
hieß,
ne? Menschen mit Kindern oder Kinder, die auch unsere Sendung hören dürfen. Natürlich, warum eigentlich nicht? Ne? Kinder, lasst die Kinder zu uns kommen. Wir schrecken sie hoffentlich nicht ab mit drögen Themen. Nee, aber da hieß es doch im Mausradio, ja, was ist denn das eigentlich hier, Ferien? Ne? Was machen denn die Lehrer da überhaupt? Ne? Die haben die auch Urlaub? Dachte ich, nein, natürlich nicht. Die Lehrer, die haben unterrichtsfreie Zeit. Das heißt, sie dürfen natürlich, nein, sie müssen natürlich ihren Jahresurlaub in dieser Zeit nehmen. Aber, naja, das sind ja 6 Wochen, da müssen die natürlich auch noch was anderes machen. Da müssen die den Unterricht für das nächste Schuljahr vorbereiten, da müssen die Fortbildung, da müssen sie Konferenzen beiwohnen und gut, das muss man natürlich nicht die ganze Zeit, aber stimmt schon natürlich. Und man muss in der letzten Woche auch abrufbereit sein. Ne? Das heißt, hier, ne, letzte Woche sollte man natürlich nicht in den Ferien sein. Oder ja, zum Beispiel.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Musst du deinen Urlaub, denn der in den Ferien dann ist, tatsächlich anmelden und genehmigen, oder ist das eher so, ja, innerhalb der Ferien nimmst du deinen Urlaub, aber es gibt so Termine, die sind vorher klar, die dann trotzdem stattfinden für Lehrer?
Ja, das ist schon so, dass man einfach irgendwann in diesen Ferien, man kann natürlich auch alle 6 Wochen weg sein, ne? Also es ist, kommt wahrscheinlich auch auf die Schule an und die einzelnen Regelungen. Meistens kann man sich darauf vorbereiten, dass natürlich in den letzten Wochen, wenn man vielleicht auch eine Nachprüfung vorzubereiten hat, ne, dass man da auch sich bereitstellen muss, mit Kollegen zu kommunizieren und auch mit Kolleginnen. Und naja, dann fängt die Schule natürlich am Mittwoch an und in der ersten Woche sind am Montag schon Nachprüfungen, Konferenzen und so weiter. Aber ja, gut, aber im Prinzip, ne, ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich jetzt denke, das, was in den anderen Ferien zum Beispiel nicht so richtig der Fall ist, dass man dann wirklich Ferien machen kann, ohne irgendwie den Kopf frei zu kriegen von Schule, wo wirklich in den Osterferien und also vor allem Osterferien und Herbstferien korrigiert wird. Wie wild. Kommt auf die Fächerkombination an. Bei mir mit 2 Hauptfächern ist das natürlich so. Da denke ich, das kann man schon fast so als so einen kleinen, Überstundenausgleich, den man dann in den Sommerferien endlich nehmen kann. Ja, und die erste Woche ist vorbei. Wir haben ganz viele Sachen erledigt, die man nicht erledigen konnte, als der ganze Betrieb noch lief. Also sowas, was man ja so im Garten und rund ums Haus so machen konnte. Das war jetzt natürlich auch noch nicht Urlaub und Füße hochlegen und so weiter. War ein bisschen Kinderferienprogramm. Heute waren wir zum Beispiel in Oberhausen im Lego Discovery Center. Man könnte auch einfach sagen, ein Indoor-Spielplatz, obwohl es auch wieder so ein Anglizismus ist. Also ein Spielplatz drinnen mit viel Lego-Stein zum Bauen und mit 2 kleinen Karussells und sowas. Ganz schön, da kann man 2 bis 3 Stunden verbringen.
Ist das innerhalb des Zentrums oder ist das nochmal extra? Weil ich kenne das gar nicht.
Also in Oberhausen, also für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht aus NRW kommen, aber ich glaube auch aus Nicht-NRW kommen ja auch viele Menschen zum Zentrum nach Oberhausen. Also vor allem auch viele Menschen aus Holland, ne? Aus den Niederlanden. Da kommen wir gleich auch nochmal auf dieses Thema. Ja, das ist einfach ein Gebäude auf dem Areal des Zentrums. Also nicht innerhalb dieser Mall, sondern außerhalb. Da gibt es auch noch das Sea Life, dass diese beiden Gebäude sind sozusagen nebeneinander. Da gibt es diese Promenade, ne, und da befindet sich dann auf der Höhe des der Food-Oase des Centros dort. Wenn man dort rauskommt, geht man sozusagen auf das Legoland zu. Man kann es auf einer, also an einer großen, aus Duplostein gebauten Giraffe erkennen, die da vorsteht, mittlerweile schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Nö, schön, ja. Und dann kommt man natürlich raus. Wo gelangt man hin, wenn man rauskommt, wenn man fertig ist mit dem Lego Discovery, wenn man alles discovered hat? No, in den Lego Shop natürlich.
Natürlich. Wie im Museum, in einem Museum Shop.
Genau. So wird das gemacht. Da muss man wirklich stark bleiben und am besten nur abgezieltes Geld oder am besten gar kein Geld dabei haben. Oder keine Kinder. Das ist auch nicht Quatsch. Man muss auf jeden Fall, man kann als Erwachsener nicht ohne Kind rein. Also, ich muss dir irgendwie ein Kind schnappen auf der Straße.
Ach, tatsächlich?
Ja, genau. Man kann nicht als Erwachsener.
Das ist die da Eingangsbedingung.
Ist eigentlich diskriminierend, oder?
Tja, aber vielleicht auch zum Schutz der Kinder. Also, mir soll es recht sein.
Ja, gut, ich meine, wenn man so, muss man natürlich an das Schlimmste denken, stimmt. Unter dem Deckmantel des A-Volls, ja.
Ja. Ja, nee, aber wenn es tatsächlich hauptsächlich ein Indoor-Spielplatz sein soll und der Shop ist wahrscheinlich auch noch extra begehbar auf der anderen Seite.
Indoor-Spielplatz, ne? Erreichen, ja.
Genau, dann ist es auch völlig in Ordnung.
Ja, dann kann man auch die 18 Euro Eintrittsgeld sparen, die man dann auch als Erwachsener auf jeden Fall bezahlen muss.
Oh, das ist auch üppig.
Und die Kinder müssen natürlich auch mit Begleitung rein. Also das ist ja vom einen Hand verstehe andere sozusagen. Ja, das ist so ein Kinderferienprogramm. Ne? Ja, 2 Wochen sind ins Land gegangen seit unserer letzten Sendung. Was kannst du zu dem Thema Follow-ups, Anschluss, boah, wir haben so viele Anglizismen wieder, Anschlussthemen beitragen?
Ja, schon dieser Podcast ist ja ein Anglizismus, ne?
Ach ja, stimmt.
Kinder ist ein gutes Thema. Wir hatten ja mal vorgestellt, was denn dieses Jahr zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres nominiert sind. Und ich hatte ja erwähnt, dass bereits Mitte Juni das Kinderspiel des Jahres gekürt wird. So einen Monat bevor das Spiel des Jahres tatsächlich gekürt wird. Und das Kennerspiel des Jahres wird ja auch immer im Schatten des Spiel des Jahres im Juli gekürt. Und das Kinderspiel des Jahres steht jetzt fest und gewonnen hat das wunderbare Spiel Zauberberg. Juhu. Ein sehr haptisches Spiel, ein Spiel, was ein bisschen mit Mechanik funktioniert, man stellt quasi die Spielkiste so ein bisschen abschüssig hin und wie damals bei diesem Spiel, wo man oben einen Ball und eine Scheibe reinwirft und die Kugel flippert quasi runter, einen sehr zufälligen Weg, funktioniert das ähnlich, nur dass auf dem Weg eigene Zauberer, die den Weg zum Zauberberg suchen und auch fiese Hexen den Weg versperren und ja, Zweck des Spiels ist es kooperativ, entsprechende Anzahl von Zauberern ins Ziel zu bringen, bevor die Hexen das Ziel erreicht haben. Mhm.
Ja, das ist immer auch wieder so ein schönes Spielprinzip, wofür es bestimmt auch einen Fachbegriff gibt. Du hast es ja letztens in einer Sendung sehr schön dargestellt, wenn immer etwas weiter rückt, so, ne? Weil man spielt ja immer gegen die Zeit, so in einer Runde wird dann irgendetwas weitergerückt und sozusagen...
Das ist so ein klassisches Wettrennen, glaube ich, ne?
Ach, Wettrennen, ja, das ist der Fachbegriff, genau. Ja, stimmt, ist was dran. Ja. Ne?
Genau, und das heißt, die Spiel wird aber auch jetzt im Nachhinein sehr stark kritisiert, weil das Spiel von dem, wie es gemacht wird, völlig unnötig eigentlich, überhaupt nicht auf so Gendergerechtigkeit achtet, was so in den letzten Jahren eigentlich auch bei Kinderspielen sehr wichtig ist. Der Rezendent...
die Hexen, die bösen sind und die Zauberer, die guten?
Und die Hexen auch noch richtig fies aussehen. Und das ist tatsächlich so ein kleines Problem, glaube ich, heutzutage, dass auch Mädchen darauf achten, dass wenn da keine weiblichen Charaktere abgebildet sind, fühlen sie sich nicht repräsentiert und dann spielen sie nicht damit. Und in dem Fall hat der Verlag da tatsächlich das einfach, glaube ich, übersehen, das Problem.
Weibliche Identifikationsfiguren fehlen.
Genau. Gibt's in diesem Fall nicht.
Ja.
Und ein anderes Spiel hat leider nicht gewonnen, das Spiel Ach, schon clever, was dieses Problem umgeht, indem es quasi mit Tierfiguren hantiert, also Katzen und Hunden, die eine Geburtstagsparty feiern. Was an sich schon eine tolle Idee ist für ein Setting eines Würfel- und Ankreuzspiel, ein Roll and Write, in dem man auf seinen Zettel verschiedene Aktionen macht, die man mit einem Kindergeburtstag verbindet, wie es gibt Kuchen und Luftballons
und erdige alkoholfreie Grapefruit. Achtung.
Genau, für die Puppies gibt es dann auch alkoholfreies Bier.
Dieser Podcast wird präsentiert von einem in der Nähe von München gebrauten Bier. Mhm.
Aber nicht nur von dem, sondern auch von einem IPA, der Kleinbrauerei Hopfenmeister, die auch in Bayern sein könnte, die dieses Irish Road Trip IPA gemacht haben.
Wohl bekommst.
Dankeschön. Mm. Wie gesagt, dieses Spiel, ach schon clever, bedient das in den letzten Jahren sehr beliebt gewordene Prinzip Roll and Write, was bei erwachsenen Spielen relativ häufig von einfachen bis recht komplexen Spielen zu finden war, jetzt auch für Kinderspiele und das auch noch in einem sehr schönen Setting.
Darf ich diesen Terminus Technicus bitte noch einmal hören? Das war Roll and Write.
Roll and Write, genau. Okay.
Also Roll the Dice and Write down.
Genau, mach ein Kreuzchen oder was, ne? Also streich was ab oder notiere eine Nummer. Der Klassiker ist ja Yahtzee, ne? Was wir in Deutschland vom Schmidt-Spieleverlag Kniffel kennen.
Das ist auch ein Roll and Write. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Yahtzee und Kniffel oder ist es einfach nur ein anderer
Aufmacher? Nö, das ist einfach nur der tatsächlich der Name. Lizenzname oder so.
Ja, würde heute wahrscheinlich
aber so viel zu
Englisch heißen, ne? Kniffel, das weiß ich nicht.
Kniffel. Ich glaube, heute wird man kein Spiel mehr nennen.
Es gibt weder männliche noch weibliche Identifikationsfiguren, da gibt es nur Würfel und Becher und Blöcke.
Gut.
Also und ansonsten... Bitte? Ja. Zuerst.
Ansonsten hätte ich gar nicht viel zu sagen zu dem Kinderspielen.
Ja, also Kinderspiel, damit ist ja wirklich gemeint Kinder, ich glaube bis 8 Jahre, ne?
Ja, klar, genau. Es fängt bei 4, ja, manchmal sogar bei 3 an, aber so Kinder bis 8 Jahre, bin ich sagen. Okay.
Und alles, was
so mit 9- bis 10-Jährigen spielt man schon das Spiel des Jahres.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also Spiel des Jahres, das ist dann so die Familienspiele, die dann, genau, und jetzt nicht die Kennerspiele oder die noch extra nominiert bzw. prämiert werden. Gibt es ja auch noch.
Genau. Ne?
Ja.
Also bei diesen Kennerspielen fängt es meist so, also auf der Packung steht dann ab 10 oder 12 drauf. Mhm. Gemeint ist dann aber tatsächlich, dass man das auf jeden Fall mit Eltern spielt. Wobei es bei Kinderspielen ja auch oft noch Sachen gibt, die Kinder dann auch untereinander alleine spielen können.
Mhm. Ja. Gut, dann hatten wir noch, also ich meine, in der letzten Folge ging es ja um den Pflichtdienst und die Frage, wird er in der Zwischenzeit eingeführt worden sein, also seitdem der letzte Podcast gelaufen ist und sind wir alle mittlerweile, machen wir diesen Podcast jetzt live aus dem Seniorenheim, aber ich muss gleich schon zur nächsten Bettpfanne, deswegen machen wir auch ein bisschen kürzer heute, aber es ist zum Glück nicht so eingetreten, oder? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, direkt nach unserem Podcast wurde das Thema eingestellt. Wir haben es ausgiebig erörtert und es wurde für, lass uns nach dem Krieg nochmal drüber nachdenken.
Ja. Verschoben. Also das heißt, all dem, was wir gesagt haben, konnte eigentlich nichts mehr hinzugefügt werden. Deswegen ist es einfach von der Agenda auch der nationalen und vor allem auch der internationalen Medien, wo es sowieso noch nicht debattiert worden war, die Pflichtdienstdebatte in Deutschland, verschwunden. Ersatzlos gestrichen. Gut, ansonsten.
Wer weiß, wo es wieder auftauchen wird als U-Boot, ne? Aber.
Als U-Boot, ja.
Ich glaube, dieses Thema kommt ja jährlich, ne? Es ist jetzt nur so prominent gewesen, weil es mal der Bundespräsident war, der das Thema rausgegraben hat.
Ja. Ja, ansonsten, wir hatten eine Konzert-Rezi, da ist natürlich nicht viel Neues passiert, nur es ging ja um das Pet Shop Boys-Konzert in Oberhausen und wir haben dann ein bisschen auch über die Band geredet, ne, und das, was so relevant war in den letzten 35 Jahren des Fanseins, zumindest auf meiner Seite. Deswegen habe ich auch glücklicherweise über Facebook, auch das wird eben jede Woche, jede Sendung einmal, alle 2 Wochen genannt, ne? Also hier Facebook, ne, das MySpace für Ältere. Da kam über eine Fangruppe, die ich abonniert habe, hat jemand freundlicherweise dieses Konzert vom Festival Glastonbury, vom Glastonbury Festival, wo die Pet Shop Boys Headliner waren am Sonntagabend auf einer der Other Stage. Ne? Es gibt die große Pyramid Stage, glaube ich, da wo die wirklich großen Acts abgefeiert werden. Und da gibt es auch die andere, die Other Stage. Und da waren, ist auch nicht klein, ne? Aber ja, da haben ja, die Pet Shop Boys den Samstag, Sonntagabend beendet. Ich habe es leider ein bisschen zu spät eingeschaltet. Da ist das der kleine Fauxpas oder die kleine Panne, die wahrscheinlich in die Annalen der Pet Shop Boys Konzertgeschichte eingehen wird, leider schon gewesen, beziehungsweise schon behoben worden. Die ersten 7 Songs lang waren nämlich, also ich meine, es sind sowieso immer wenig Leute auf der Bühne. Und ich habe ja darüber geredet, dass das Konzert ziemlich zäh losging, weil bei den ersten Songs, der ersten 7 Songs, eigentlich nur Neil Tennant und Chris Lowe vor der großen LED-Leinwand stehen, sich nicht bewegen und die ersten Songs einfach runterspulen. So. Mhm. Und jetzt ist es im Glastonbury-Konzert so passiert, dass der Auftritt ist eigentlich immer so, ne? Am Anfang kommen die Menschen, diese beiden Typen, von irgendwo auf die Bühne und werden großartig bejubelt. Ne? Meistens kommen sie irgendwo hochgefahren oder sind in irgendwelchen Kugeln, die sich umdrehen oder sowas. Da sind sie da auf einmal, ne? Und dann, da sind sie endlich. Ne? Und bei der aktuellen Tour geht halt dieser LED-Screen, der wird einmal hochgefahren, dann kommt sie nach vorne getreten, wird bejubelt und dann geht der Screen wieder runter und dann geht die ganze Show da los. So, da gab es eine Panne, dieser Screen hat sich nicht gehoben. Das heißt, sie konnten halt nicht nach vorne. Also dann ist wohl, ich habe es ja noch nicht gesehen, aber vielleicht kriege ich irgendwo nochmal die Möglichkeit, das zu schauen. Neil Tennant hat es wohl noch geschafft, rechtzeitig um den Screen rumzugehen, aber Chris Lowe, der schon bevor Neil Tennant anfängt zu singen, seinen Keyboard-Einsatz bei Suburbia hat, hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Deswegen hat er sich wohl dazu entschieden, zu seinem zweiten Keyboard, das hinten auf der Bühne etwas weiter oben steht, zu gehen und von da aus zu spielen, damit er auch noch rechtzeitig den Anfang kriegt. Ist ja alles live, ne? Das ist nicht dafür, dass da auch live gespielt wird. Also war es dann halt so, dass die ersten 7 Songs die Leute sich gewundert haben, was ist mit den anderen da, ne? Stehen noch auf der Bühne. Irgendwann hat er, glaube ich, dann gesagt, ja, Chris De Burg, wollte ich schon fast sagen, Chris. Weil er das über Fantasy Fast. Chris Lowe. Das darüber wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Doch, das ist ganz schlimm. Doch, da gehe ich gleich auch noch ein. Chris Lowe wird sich bald offenbaren oder so, ne? Und dann, als dann es so weit war, da hat sich dann der Screen auch gehoben und die Show konnte ganz normal weitergehen mit allen Beteiligten. Aber es muss schon ein kurioser Anblick gewesen sein. Insgesamt tolles Konzert. Also man merkte schon, die Leute hatten Spaß da und die mussten auch stehen. War nicht bestuhlt bei Glastonbury, so weit kommt es. Ein bisschen Stimmung auf. Chris de Burg habe ich gerade genannt. Du guckst nicht hier, verstehen Sie Spaß oder sowas. Warum auch, ne?
Nee. Ich reiß gerade die Augen auf, sehe ich gerade.
Ja, das ist eine Kamera. Meine Kinder, ne? Die wollten mal verstehen, sie Spaß
machen. Okay, ja, Familienspaß.
Genau, Familienspaß.
Ich dachte, das sei abgelöst von Frag doch mal die Maus oder so.
Ja, ja. Also verstehen Sie Spaß wirklich auch mit Barbara Schöneberger. Also, nein, wollte ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber nervt einfach. Und diese Gäste, ja, das ist ja meistens so, man kennt das noch von Wetten, dass häufig auch in diesen großen Samstagabendshows so Musical-Produktionen promotiert werden. Oder
alle 3 Jahre Starlight Express.
Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Und dann kommt dann das ganze Ensemble auf die Bühne, tanzt ein bisschen und dann heißt es, ja, Leute, geht alle nach, in dem Fall Bochum und schaut euch Starlight Express an. So, und bei Barbara Schöneberger gaben auf einmal Helden in Strumpfhosen auf die Bühne. Beziehungsweise.
Was gibt's an Robin Hood Musical?
Ja, also ich habe gedacht, das wäre eine Musical-Parodie oder sowas, aber es war wirklich ein, also ich meine, ernst gemeint, ist, wenn sowas ernst gemeint sein kann, Musical zu Robin Hood, ne? Also das kennt man
tatsächlich. Ja,
die Geschichte von Robin Hood, so, ne? Und man kann ja irgendwie anscheinend aus einem ein Musical machen, was haben wir noch nicht? Ach, Robin Hood, okay, machen wir ein Musical draus. Und das, und wer hat's gemacht? Chris de Burg.
Ach so, jetzt kommt er, ja.
Ja, genau, der war auch noch da. Und der hat dann auch noch sich zu den Typen gestellt, hat irgendwas, und das ist nämlich der Höhepunkt, oder ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Also das ist, war wirklich, der hat wirklich gedacht, ich weiß nicht, du kennst Böhmermann, natürlich kennst du Böhmermann, dem Ei, ne?
Ja, klar.
Ja, der Eierwurf von Halle. Das ist ja eine Musical-Parodie.
Ja.
Die aber sich kaum noch unterscheidet von Musicals, die keine Parodien sein wollen, wenn sie solche Musicals sind. Ne? Und da denkt man, die haben diese schmachtenden Balladen, die haben also alles das, was wirklich so 0815 des Musicals dazugehört, haben sie in dieses kleine Medley da gepackt und ganz schlimme Texte und ganz, ich meine, ja, also warum? Man erwartet ja keinen Tiefgang da. Aber als dann noch Chris de Burgh auf die Bühne kam und auf die Melodie von Don't Pay the Ferryman Freiheit für Nottingham gesungen hat, beziehungsweise er hat nur begleitet, ja, er hat es auf Deutsch gesungen. Das ist, ich fahre sofort nach Fulda, ich glaube Fulda oder also irgendwie sowas, also was eine Stadt jetzt auch so Musical Hochburg anscheinend wird, die man vorher noch nicht unter diesem
Burn the Musical Down.
Da ist jetzt Robin Hood, Leute, kauft euch alle Karten, geht zu Don't Pay the Ferryman, das Musical. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen in der Rage geradet.
Nicht schlecht. Ich bringe dich mal wieder runter. Und zwar, wir haben Feedback bekommen zur letzten Folge. Kam ich jetzt gerade nochmal drauf. Von wegen Patch-Up Boys. Und zwar schrieb uns Peter und sagte, hab gerade letzte Podcast-Folge gehört. Und diese hat mir das sehr gut gefallen. Die Themen waren interessant. Und als musikalisch nicht so informierter Zuhörer war ich begeistert zu erfahren, dass es die Patch-Up Boys noch gibt. Auch zeitlich war die Folge wieder Abendessen kompatibel. Vorbereiten, kochen, essen, Podcast zu Ende.
Ja, das so soll es sein, oder? Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Manchmal mache ich das ja auch so, also dass ich so bei solchen, also wie so ein Bad putzen oder Essen vorbereiten oder sowas, ne? Genau so eine Stunde hört man dann vielleicht unsere Kollegen von Satire Deluxe von WDR5.
Die jetzt aber wirklich mal wieder Sommerpause haben, ne?
Ja, auch leider, ja.
Leider, leider. Ja.
Und genau, deswegen, für 20 Minuten, Leute, wir haben was vorbereitet. Also ich habe sowas von recherchiert.
Nein, ganz hart?
Ja, ganz hart habe ich recherchiert. Und dann habe ich aber gedacht, der Ante hat auch ein bisschen recherchiert, sogar noch ein bisschen mehr. Lassen wir dem Ante mal den Vortritt. Also ich sage mal so, in der Vorbereitung dieses Podcasts, wir haben ja solche Tools, so Arbeitserleichterungsdinger oder so, die auch der Ant eingeführt hat. Also beziehungsweise
zum kooperativen Arbeiten, genau. Zum
kooperativen Arbeiten, mit denen du dich schon länger auskennst, die mir aber auch neu war. Und deswegen habe ich auch irgendwann gemerkt, ach, was ist irgendwas Neues auf Slack und was wir noch machen, Rockflow oder so. Aber Slack, da hatte mir irgendwann so ein Username so fertig gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, Username, wo ist denn eigentlich mein Passwort? Weil gut, ich kann mein Passwort nicht merken. Hatte ich es überhaupt schon? Kannte ich es schon? Muss ich es neu anlegen? Ant, hilf mir. Passwort. Und dann sagtest du?
Lustig, dass du das gerade erwähnst. Ich habe mal ein bisschen was in die Vorbereitung zum Thema Passwörter geschrieben, beziehungsweise bald Login ohne Passwort.
Oh ja, genau. Da habe ich mich zumindest dann auch ein bisschen eingelesen, aber alles andere, Leute, muss ich sagen, heute wird es einen sehr lehrreichen Podcast geben, denn wir können uns glücklich schätzen, dass der Ant wirklich firm ist in der Materie und wenn ihr unser Workflow hier sehen könntet, es reicht bis zum Boden. aus Schwindel der Regnerhöhe. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir da anfangen können. Ich meine, Passwörter, jeder hat ganz viele Passwörter auf dem Computer. Es ist die schiere Unmöglichkeit, sie alle im Kopf zu behalten. Und ja, also ich werde wahrscheinlich heute, also vielleicht werde ich manchmal sagen, wie ich das so handhabe und dann wird an mich tadeln und sagen, meine Güte. Aber das ist im Prinzip auch das, was so seit ungefähr 30 Jahren unsere Kommunikation ausmacht, wenn es ums Thema Computer geht.
Ich habe dann immer wieder Tipps, die dann belächelt werden. Mr. Computer, schreibt mir wieder vor, wie ich arbeiten soll.
Tipps, ja gut, ich meine, das ist auch eine andere Sache. Also die,
Ja stimmt, ich bin da sehr rigoros und sage sowas wie, den Internet Explorer, den löscht du jetzt sofort. Jetzt gibt's einen Firefox.
Genau, aber konzentrieren wir uns mal auf die Passwörter. Ja, also
Passwörter ist seit Jahren eigentlich ein auch für mich ein ständiges Ärgernis, dieses Thema. Also man braucht tatsächlich viele Passwörter, man wird immer wieder dazu gedrängt, ein sicheres Passwort zu machen oder möglichst lange Passwörter, es soll eine Zahl drin sein, ein Sonderzeichen, all diesen Firlefanz und am Ende hat das all das, dieses Antrainieren von mach dein Passwort länger, mach es schwieriger, nicht dazu geführt, dass wir sicherer mit dem Internet umgehen, sondern wir haben uns vielleicht irgendwelche Tricks ausgedacht oder wir haben überall das gleiche Passwort verwendet oder wir haben uns das aufgeschrieben, name it. Also am Ende führt aber auch dieses macht ein Sonderzeichen rein oder Zahlen dazu, dass wir uns diese verdammten Passwörter tatsächlich nicht mehr merken können. Und das Problem ist bekannt. Das ist seit Jahren tatsächlich bekannt, dass Passwörter auch nicht das ideale die ideale Lösung ist, um einen Nutzer eindeutig zu identifizieren, also mit Benutzername, Passwort.
Warum brauchen wir überhaupt Passwörter, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen? Also ich meine, es gibt ja nicht für jede Seite, die man im Internet abruft, ein Passwort.
Genau, ja nur für Pottermoss zum Beispiel gibt es kein Passwort, ja. Also für unsere Webseite. Warum? Weil wir uns da nicht identifizieren müssen. Also wir müssen nicht auf eine personalisierte Webseite zugreifen, ja, sondern bei uns kriegt jeder den gleichen Content, der zu uns kommt. Und es gibt bei uns auch nicht die Möglichkeit, auf der Webseite zum Beispiel einen Kommentar zu hinterlassen. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwie sich einzuloggen. Ne? Anders ist das natürlich bei deiner Bank.
Gut, da leuchtet es mir natürlich ein. Das ist ja auch verknüpft mit der analogen Welt, mit einer PIN-Nummer zum Beispiel, die, denke ich mal, der Vorreiter ja auch ist. Wo hat man in der analogen Welt denn eigentlich so etwas Vergleichbares wie Passwörter gehabt, bevor das halt mit dem Internet losging? Ich denke da zum Beispiel an die PIN-Nummer, ne?
Ja, zum Beispiel. Oder halt, streng zugestellte Informationen verschlossen und versiegelt in einem Briefumschlag, ne? Also den nur derjenige öffnen darf, an den es gerichtet ist.
Ja, aber der braucht ja dann kein Passwort sagen. Also, oder vielleicht in der Disco oder in so einem komischen geheimen Club.
Bei der Kommission, so, ja, wenn man das Codewort.
Wie lautet das? Was ist das Codewort?
Ja, genau. Aber die Frage ist, ansonsten, in unserem täglichen Leben identifizieren wir uns ja auch, indem wir unsere Stimme hören am Telefon oder uns sehen. Und dadurch erkennen wir den anderen und wissen, wem wir es zu tun haben. Wenn wir aber mit dem Internet agieren oder mit meinem Computer, dann ist das nicht so klar, mit wem haben wir es da zu tun. Deswegen gibt es da sowas wie eine digitale Repräsentation eines Nutzerkontos, was einen Namen bekommt, meist ein Benutzername, und dazu noch, damit es entsprechend noch gesichert ist, ein eindeutiges Passwort.
Ja, aber das ist ja auch interessant, ne, wenn wir jetzt bei dieser philosophischen Betrachtung fast schon bleiben, wenn es um die Identifizierung geht, dann ist derjenige, der das Passwort besitzt, ja nicht zwangsläufig derjenige, der auch der Mensch, der dahinter stecken soll, ist. Ne? Also das könnte natürlich sein, dass ich das Passwort einfach mal jemand anderen gebe und sage, kannst du mal heute für mich meine Bankgeschäfte machen und meine Mails abrufen oder so, was wahrscheinlich leichtsinnig wäre. Aber eigentlich ja ginge, ne? Aber andersherum in einer analogen Welt, wenn man sich über Stimme und andere Kriterien identifiziert oder durch seinen Personalausweis oder so, dann ist das ja schon etwas, was wirklich noch eindeutiger mit der Person, mit dem Individuum verknüpft ist, was dahinter steckt, ne?
Ja, ist richtig. Doch die meisten User-Accounts, die angelegt sind, sind ja personenbezogen. Also da steckt ja ein Name hinter und die Absicht, dass das tatsächlich nur eine Person nutzt. Mhm. So jemand anderen seine Bankdaten zu geben oder den Zugang zum E-Mail-Konto oder so, das ist gleich tatsächlich fahrlässig. Oder auch, es gibt auch andere Bereiche, wo man irgendwas auf der Arbeit gemeinsam nutzt, keine Ahnung, irgendwas verschlüsselt man und das liegt dann auf einem Netzlaufwerk und alle nutzen das gleiche Passwort. Mhm. Solche Sachen sind ja alles passiert. Führen aber dazu, je mehr Leute eine Sache wissen, also ne, mehr als eins sind schon zwei, kommt natürlich dazu, dass man noch mehr Verlust an Zugangskontrolle hat zu den Daten.
Ja, genau. Ja.
Und das ist ja das nächste große Problem, tatsächlich die gestohlenen Passwörter und auch schwachen Passwörter. Also wir hatten ja, es ist glaube ich seltener geworden, aber in der Geschichte des Internets sehr oft Berichte darüber, so und so viele Millionen Passwörter sind verloren gegangen. Mhm. Ne, irgendwer hat die gehackt oder geklaut. Und mittlerweile ist es eigentlich Standard, dass die verschlüsselt und mit entsprechenden Algorithmus noch weiter gesichert gespeichert werden, sodass man sie nicht zurückrechnen kann zum eigentlichen Passwort, sondern nur, dass es in eine Richtung geht, wenn du dein Passwort eingibst, dass auf der anderen Seite der Server mit der gleichen Methode wieder das errechnen kann, was dann gespeichert ist, aber nicht andersrum, nicht von dem Gespeicherten zurückrechnen kann, was das Passwort denn ist. Mhm. Und aber das hast du nicht unter deiner Kontrolle. Das ist auch ein großes Problem, weil du weißt gar nicht, wie die Webseiten entsprechend mit deinem Passwort umgeht, ne? Und wie gut es gesichert ist. Naja, und wir haben ja in der letzten Zeit auch andere Methoden kennengelernt, vor allem mit den Smartphones, wie wir ein Smartphone entsichern können.
Fingerabdruck. Ja, zum Beispiel mit Fingerabdruck, genau. Oder mit
Gesichtserkennung. All diese ganzen Methoden. Und jetzt stellen sich natürlich einige die Fragen, oder es gibt auch noch ein anderes, eine andere Methode, irgendwie sich zu authentifizieren mit einem Besitz eines eines Krypto-Keys, also Krypto-Tokens, so ein USB-Dongles, ne? So dass nur, wenn dieser eine USB-Dongle dran ist, dann kommst du in dein Konto rein. Ja, das wäre aber möglich.
Gerade diese physischen Merkmale ansprichst, das ist natürlich auch etwas, wer die einschlägigen Mafia-Filme oder ne, zum Beispiel Blacklist, denke ich jetzt gerade da, ja. Ich weiß nicht mehr, welche von diesen grausamen Folgen es war, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ne, also dass man sich so ein Auge oder so einen Finger beschafft, also wenn man irgendwo ne, einen Zugang haben möchte. Es ist vielleicht jetzt nicht so, dass für Autonormalverbraucher, aber naja.
Na, man braucht dann schon physischen Zugang in den meisten Sinnen. Ne? Also klar, wenn du neben der Leiche sitzt, kannst du natürlich noch versuchen, mit seinem Gesichtsausdruck dein Handy zu entsperren, wenn er Face-ID benutzt hat.
Ja.
Logisch.
Sollte man zumindest mal drüber nachgedacht haben.
Ist nur relativ selten der Anwendungsfall, aber natürlich kann das passieren. Ja.
Ja.
Nun gibt es jedoch dieses ganze Thema, Leute nutzen schwache Passwörter oder ärgern sich über Passwörter oder vergessen ihre Passwörter, halt eine Allianz, die Fido-Allianz, hatte ich irgendwo aufgeschrieben, wofür das steht.
Oh ja, habe ich gestern gelesen, pass auf, das heißt irgendwas mit ID steht auf jeden Fall für ID, Identity oder Identification.
Genau, und das F Fast.
Oh ja, genau.
Und F Online, naja, Fast Identity Online, naja.
Ja, man muss
ist halt okay. Kann man mal machen. Es stecken auf jeden Fall sehr, sehr viele Firmen hinter. Unter anderem auch Kreditinstitute, was ich auch ganz spannend fand, die auch daran interessiert sind, dass sich Menschen ohne Passwort identifizieren können.
Und Meta.
Und Meta, genau, die Firma hinter Facebook. Kein Podcast ohne Facebook.
Aber auch Google und Apple genau. Wahrscheinlich auch und so weiter,
ja. Oder? Genau. Ja, Microsoft und die alle,
you name it. Somit alle, die wahrscheinlich 99%, die damit, die benutzt werden. Ja.
Genau, die mit Endnutzern zu tun haben. Genau. Und dieses Fido 2-Projekt, das hat sich zum Ziel gemacht, tatsächlich jetzt nutzerfreundliche, sichere Alternative zu Passwörtern zu entwickeln. Und haben da vor allem zwei Dinge zustande gebracht. Einmal eine Spezifikation. Eine Web-Authentifikationsspezifikation, WebAuthN genannt.
Mit was?
WebAuthN, keine Ahnung, ist eine Abkürzung für die Web-Authentication Specification.
Also Authn, ja. Mhm.
Genau. Und das andere ist das Client-to-Authenticator-Protokoll. Also die Methodik, die Sprache zwischen den Client, also den Nutzer, ne, Endgerät, und den, der sagt, yo, das ist er.
Mhm. Authenticator. Also CTAP, auch kurz.
Genau, CTAP, richtig. Und das Ganze ist gar nicht so neu, dieses ganze Thema. Das ist jetzt seit einigen Jahren in der Entwicklung, hat aber noch nicht breite Anwendung gefunden. Also klar, wir kennen das, wir können unser Handy entsperren, aber wir können noch nicht auf einer Webseite, auf einem Webportal mit unserem Fingerabdruck uns authentifizieren. Mhm.
Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Also rein praktisch gesehen, also wie soll man jetzt Passwörter ohne Passwörter, also die gleiche Funktion im Internet, da wo man sie normalerweise einsetzt, wie sieht das denn aus für den Endverbraucher, für den User?
Genau, also er muss irgendeine Art Gerät haben, mit dem er es quasi bestätigt, dass er es ist. Und es wäre zum Beispiel auch möglich, dass du an irgendeinem Computer sitzt, damit, sagst, ich möchte mit folgendem Account mich einloggen und nutze halt ein, ich weiß nicht, wie sie es nennen werden, ob sie es Fido nennen werden. Wahrscheinlich wird sowas wie Fido-Login sein, damit die Leute sich das auch leicht merken können. Klickst auf den Fido-Login-Button und sie schauen, ob du schon bei denen registriert bist mit einer Fido-Methode und wenn du dich zum Beispiel mal mit deinem Handy dort authentifiziert hast, kommt eine Push-Nachricht auf dein Handy und bittet dich zu authentifizieren.
Mhm. Okay, also sowas wie die Zwei-Faktor-Auto-Authentifizierung.
Genau. Genau, wir nutzen quasi den zweiten Faktor und lassen den ersten weg. Mhm.
So. Wenn ich jetzt bei PayPal zum Beispiel was bezahle, ne, dann muss ich mich ja erst einloggen. Mhm. Dann kommt nochmal die SMS aufs Handy und dann muss ich den Code eingeben. Ne?
Genau. Genau, das ist genau Zwei-Faktor-Authentification, das ist ziemlich klassisch, das wird seit Jahren auch empfohlen, zusätzlich zu machen. Ich mache das zum Beispiel bei all meinen E-Mail-Konten so, bei PayPal sowieso, von Banken kennt man ja eh das TAN-Prinzip, genau. Mobile-TAN oder was es auch heute gibt. Und genau, und ich glaube sogar zu Workflowy, da habe ich auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegt. Mhm. Genau. Und also ähnlich wird das auch funktionieren. Rein technisch wird man, wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, braucht man einen irgendwo, wo man dem Handy vorher sagt, wir bleiben mal beim Thema Handy, weil das wird, glaube ich, der 90%-Fall sein, dass die Leute das mit dem Smartphone machen möchten. Ich möchte jetzt FIDO und Authentifizierung nutzen. Und dann wird innerhalb des Handys in einem sicheren Bereich, dafür werden seit Jahren schon Chips eingebaut, die von außen nicht zugreifbar sind, halt ein FIDO-Zertifikat ablegen. Mhm. Und zwar das private Zertifikat. Und für jede Webseite, wo man das nutzen möchte, wird auf der anderen Seite ein Gegenstück, ein sogenannter Public Key, also Private Key auf dem Handy, verlässt das Handy nie, und auf der anderen Seite Public Key wird dann jeweils beim Webseitenbetreiber gespeichert.
Ah,
und die beiden Systeme checken dann, ob das zusammenpasst. Das heißt, es muss nicht auf beiden Seiten die gleiche Information vorrätig sein, wie beim Passwort, ne? Der andere muss dann das gleiche Passwort erkennen.
Also der eine hat quasi, ich stelle mir das gerade so vor, weil ich muss das irgendwie so runterbrechen, ne, auf meinen Blick. Ja, ja. Also er hat die eine Hälfte vom Schlüssel, der andere hat die andere Hälfte vom Schlüssel und dann kommen die zusammen ins gleiche Schloss und dann kann man es ausschließen.
Genau.
Das ist ja wie bei He-Man und Skeletor. Das ist ja Castle Grayskull. Zauberschwert zusammen kann man nur Castle Grayskull damit öffnen.
Ja.
Seht ihr, liebe Kinder? Ihr könnt ruhig diesen Podcast hören. Obwohl, die kennen ja gar nicht mehr. Naja, okay, anderes Thema.
Gut, und ich bin mal gespannt, wie weiter mit dem Thema Anfang nächsten Jahres sind oder Ende diesen Jahres, ob es die ersten Anbieter gibt, die es tatsächlich machen. Weil es fehlen noch ein paar, die es umgesetzt haben. Und zwar ein sehr, ja, vor allem im Smartphone-Bereich wichtiger Player. Apple hat es bisher noch nicht in seinen iOS und macOS umgesetzt. Unter Windows gibt es das schon. Und ich glaube, wenn es von dort dann eine breite Nutzerbasis gibt, werden sich auch die ersten Webplattformen trauen, das entsprechend anzubieten.
Gut, ich meine, das, denke ich, ist eine sinnvolle Sache, nachdem man sich jetzt bestimmt 20 Jahre mit Passwörtern rumgeschlagen hat oder dass dieses System einfach gang und gäbe war. Ne? Mhm. Sollte man vielleicht auch da gucken, wie in vielen anderen Bereichen. Ne? Das, wie du schon sagst, ist ja schon seit langem oder seit einiger Zeit wird ja wohl daran schon gearbeitet oder ne, diese Idee weiter vorangetrieben. Ja, dass da auch mal etwas an eine Innovation kommt, ne? Und die ganze, ja, das Thema Datensicherheit modernisiert wird oder angepasst wird.
Genau, aber bis es soweit ist, gibt es noch ein paar andere Tipps, wie man mit seinem Passwort am besten umgehen kann. Mhm.
Also hier wieder unsere Podemos Service-Ecke.
Genau.
Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt mein Passwort, es heißt irgendwie Michael 1977. Mhm. So, oder vielleicht sage ich auch, statt 1977 nehme ich auch das Geburtsdatum meiner Tochter oder sowas. So, und das mache ich aber nicht nur bei dem einen, sondern mache ich auch bei dem zweiten und dritten Account. Ist das dann ein gutes oder nicht so gutes Passwort?
Das ist nicht ganz so clever, weil das ist so ein Passwort, das ist ja sogar durch Social Engineering so ein bisschen durch Leute, die dich kennen, sehr einfach zu erraten.
Also wenn ja jemand genau was wie in diesen Filmen, du meinst, ich gucke viele Filme, wo die Leute unter Zeitdruck, also wenn sie eingebrochen sind und sie sind von einem Computer, ne, in einem Büro, ich gehe schnell ins Büro rein und das ist der Computer, oh mein Gott, was könnte denn das Passwort sein? Und dann, ne, hört man schon tick, 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 tick die Treppe rauf und so. Und dann im letzten Moment fällt einem natürlich ein, ja, das Passwort ist beim dritten Versuch, ne, also man hat ja drei Versuche, beim dritten Versuch ist es dann aber auch das Passwort, was nahe liegt. Ja, weil irgendwo ein Bild ist von seiner Mutter, ah ja, dann ist sie ja Mutter, ne, so.
Ja, das ist, wie gesagt, nicht die beste Idee. Ich nutze seit Jahren einen Passwortmanager, um meine Passwörter zu verwalten. Das klingt jetzt ein bisschen simpel und relativ einfach, als wäre das irgendwie so ein kleines Tool, so ein Buch, wo ich mein Benutzername, Passwort und zu welcher Webseite gehört das speichere, aber es ist schon ein bisschen mehr, weil die Dinger meist recht schön integriert sind im Betriebssystem beziehungsweise im Browsern und mir auch beim Generieren der Passwörter, Raussuchen der Passwörter, Eintragen der Passwörter hilft. Hm. Und auch mir sagt, das ist aber ein relativ schwaches Passwort, mach vielleicht mal ein neues Passwort. Mhm. Oder bei diesem Dienst hatten wir letzte Woche einen Passwortdiebstahl, mach vielleicht mal ein neues Passwort.
Und das ist ein Passwortmanager. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel vom Mac, da gibt es diesen Schlüsselbund, glaube ich, ne?
Genau, den iCloud Key Store heißt der, oder?
Wie genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
Keychain.
Keychain, ja, genau.
Keychain, genau.
sehr, also ja, sind die meisten Leute auch wahrscheinlich faul und bequem. Und dann nimmt man da schnell was, was einem vorgeschlagen wird, und dann wird das auch gespeichert. Also so, dass man das nächste Mal, wenn man auf diese Website kommt, von mit diesem Gerät, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit diesem Mac gehe, muss ich mich ja vorher auch erstmal einloggen, damit ich auf den Desktop komme, auch wiederum mit einem Passwort, was festgelegt wurde, was nicht im Key ist. Das muss ich mir nur wirklich merken. Und deswegen habe ich es mir auch mit einem Post-it vorne an den PC geheftet.
Genau, damit die erste Hürde schon mal geht. Jeder kommt rein und hat dann auch in dem Moment, wo er das eintippt, auch deinen Keystore aufgemacht, um alle anderen Sachen, die drin stehen, auch nutzen zu können.
Ja, ist das nicht, wollte ich dich gerade fragen, weil ist das nicht noch umso gefährlicher, wenn man alles an einem Ort gespeichert hat, weil wenn jetzt einer diesen Schlüsselbund, um in der Metapher zu bleiben, ja, sich krallt, dann hat er ja alle Schlüssel, die da ranhängen.
Genau, deswegen muss man das natürlich, den Schlüsselbund halt besonders absichern, ja? Und mit das macht Passwort? Man mit einem, Passwort. Leider tut man das mit einem Passwort, ja. Und zwar, eigentlich, also bei mir ist es so, mit dem letzten wichtigen Passwort. Also ich gebe zu, meine Passwörter von meinem Passwortmanager und meinem Mac sind sehr ähnlich. Mhm. Ja? Aber somit muss ich mir nur dieses eine Passwort merken. Aber es ist nicht simpel, sondern es gibt seit Jahren ein Comic von XKCD. Das ist ein ziemlicher Nerd-IT-Comic. Aber die bringt es da ziemlich auf den Punkt, welche Methode eigentlich die einzige für Menschen geeignete Methode ist, sich ein Passwort zu merken. Und zwar wird dort empfohlen, und das sag ich auch hier ganz klar, ein gutes Hauptpasswort, also das, womit du deinen Computer entsperrst oder deinen Passwortmanager, sollte aus 3 oder 4 kurzen Worten bestehen, die du dir vielleicht als Geschichte oder so merkst, ja, irgendeine Kombination für dich hat. Und wenn du magst und wenn das vielleicht erzwungen ist, kannst du noch einzelne Buchstaben durch ähnliche Ziffern ersetzen oder jedes Wort beginnt mit einem Großbuchstabe oder du nutzt als Trenner zwischen den Wörtern noch irgendein Sonderzeichen. Mhm. Ja? Mach's dir aber nicht zu kompliziert. Aber wichtig ist, und das ist der eigentliche Trick, was vielen Menschen einfach nicht einfällt, die Kombination aus 3 oder 4 verschiedenen Worten. Weißt du, in diesem Film, die sagen immer nur, es ist ein Wort und oder ein Geburtsdatum.
Ja, genau.
Aber niemand kommt darauf, 4 Worte zu kombinieren.
Die vielleicht auch so miteinander nicht logischerweise in Einklang stehen.
Das weiß ich gar nicht. Aber das führt schon dazu, bei kurzen Worten, deutschen Worten, ne, so 4 bis 5 Buchstaben,
und Katzenwort,
dass wir ein, weiß nicht, 12 bis 15 oder vielleicht sogar 20 Zeichen Passwort haben, was viel, viel schwerer für einen Computer per Brute Force-Attacke, der einfach nur jedes Passwort ausprobiert, zu rechnen ist, als ein 8-stelliges Passwort mit 3 Sonderzeichen, 1 Großbuchstaben und eine Zahl. Mhm. Denn letzteres ist für einen Menschen nicht zu merken, für den Computer ganz einfach durchzuraten. Ne? Mhm. Weil er nicht viele Versuche dafür braucht, also nur ein bisschen Rechenzeit, ein paar Tage. Ne? Aber so ein Passwort, das eine gewisse Länge erreicht, und da kann es wirklich einfache Worte sein, da brauchen Computer gerne mal Jahre zu, um das tatsächlich zu erraten.
Oh, da habe ich jetzt aber die Computer etwas überschätzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Passwort, also ich sage jetzt einfach mal Hund minus Katze, nehmen wir mal statt E eine 3, Unterstrich Maus.
Ja.
Noch eine Zahl? Aber alles mit Großbuchstaben, also die HKM, ja. Und dann noch eine Zahl, wie zum Beispiel, die muss ich mir ja auch irgendwie merken können, ne? Also nicht mein Geburtsdatum.
Um Gottes Willen.
Nehme ich
deins. Um Gottes Willen.
Ach nee, ist auch das gleiche wie meins.
Achso, auch keine, also hört auch mit Geburtsdaten von irgendwelchen Leuten. Das ist Quatsch.
Okay, also gar keine Jahreszahl.
Ja, gut. Nein, das kann einfach nur eine
die Lottozahl nicht immer tippe.
Genau, die 53 sein, genau.
Okay, das ist ja gut, das ist ja schon mal gut zu merken. Ja. Und das ist das Hauptpasswort natürlich, ne? Und damit
macht man
einen Schlüsselbund sicher.
Und den Schlüsselbund nutzt du dazu, um alle anderen zu generieren. Hm. Und die können natürlich auch möglichst lang sein. Lass die 16, lass die 20, lass die 30-stellig sein. Ich finde es heutzutage völlig verrückt und ein bisschen entlarvend, wenn einige sagen, ihr Passwort ist zu lang, dass man eingibt. Also entweder ist die Datenbank zu blöd, das Passwort so zu verschlüsseln, dass die immer, egal was du eingibst, ein langes Passwort dabei rauskommt, was sie speichern. Oder die halten den Nutzer für zu doof, dass er sich lange Passwörter nicht merken kann. Ne? Wobei, ja, ja. Wobei, wie gesagt, Passwörter, ich merke mir meine Passwörter nicht. Also ich habe, glaube ich, in meinem LastPass 500 Passwörter und keins davon kenne ich. Also ich kenne mein Google-Passwort nicht. Ich kenne das zu unserer Podcast-Plattform. Ich kenne das Passwort nicht, aber ich weiß, wo ich es herbekomme. Und ich habe es immer mit dem Smartphone bei mir. Auch wichtig, ich nutze LastPass und wenn man das mobil nutzen möchte, kostet das $1 pro Monat. Aber dieses Geld gebe ich gerne aus. Das ist ein ganz anderer Tipp. Alles, was kostenlos ist, da zahlst du anders. Also wenn es eine Kostenoption gibt, möglichst günstig, also man muss ja nicht viel Geld dafür ausgeben, dann ist es schon mal ein vertrauenswürdiger Dienst, meiner Meinung.
Ich habe berufsbedingt diverse Kundenkonten bei verschiedenen Schulbuchverlagen.
Oh, schön.
Oder anderen Lehrerhilfsmitteldiensten. dort bestelle ich vielleicht ein oder zweimal im Jahr bei dem einen oder anderen. Und das, was ich dann immer mache, ist Passwort vergessen.
Also warum soll ich? Das ist übrigens ein genialer Trick. Man muss das Passwort sich gar nicht merken, wenn man weiß, der Dienst hat den, schickt mir das die Möglichkeit, mich anders einzumelden.
Warum soll ich das merken? Dort kommt die E-Mail, ne? Und nicht nur an Werktag. Sondern es wird automatisch generiert. So, und dann kommt diese Mail, dann mache ich mein Mail-Programm auf. Habe ich ein Passwort für Google, habe ich Google Mail eingespeichert. Ne? Deswegen brauche ich das nicht machen, weil da brauche ich ja noch ein zweites Mail-Account-Konto, wo ich das abrufen müsste, ne? Weil man muss ja irgendwo eine E-Mail hinschicken, wenn man jetzt zum Beispiel sein Mail-Account-Konto vergessen hat, das ist den Zugang. Da muss ja woanders hingeschickt werden. Und auch da braucht man wieder ein Passwort. Das ist ganz schön heikel. Deswegen mache ich das nicht. Also habe das irgendwo anders, also im Schlüsselbund gespeichert. Gut, dann klicke ich da in diese Mail, klicken Sie auf diesen Link, der ist eine Stunde gültig, da können Sie ein neues Passwort generieren. Dann kommt das Feld, geben nochmal hier den Usernamen ein oder E-Mail-Adresse und neues Passwort. Dann klicke ich da auf Enter und es erscheint folgende Botschaft. Sie dürfen kein Passwort verwenden, das Sie schon im letzten Jahr verwendet haben.
Okay. Weil es ja aus dem Schlüsselbund kam, ja.
Okay, dann war es wohl doch das Passwort, was ich immer benutze.
Das ist übrigens auch sowas, so ein Ding. Es ist eine Fehleinschätzung, dass man ein sicheres IT-System hat, also wir hatten das auch jahrelang, wenn man seinen Nutzer dazu zwingt, alle 30 bis 45 Tage das Passwort zu wechseln. Ich habe empirisch mal einen Kollegen gefragt, nachdem dieses System abgeschaltet wurde, Leute, wie seid ihr damit umgegangen? Und alle sagt mir, ich habe mir ein Passwort und am Ende habe ich die Ziffern hochgezählt. Jeden Monat eine Ziffer mehr. Ich meine, was ist das für eine Sicherheit, wenn irgendwer dahinter gekommen ist, wie das Passwort ist, und dann tippt man halt ein paar Ziffern weiter und dann kommt man trotzdem drauf. Das ist doch Quatsch.
Ja, ja.
Aber ja, das ist so. Aber mittlerweile ist es bei uns abgestellt. Tatsächlich ist meine Hauptregel übrigens auch ein Tipp für euch alle. Es gibt nur einen Moment oder einen guten Grund, warum ihr euer Passwort ändern solltet bei irgendeinem Dienst. Und das ist der Moment, wenn ihr glaubt, dieses Passwort hat jemand bekommen, der es nicht haben sollte. Ne, hat euch jemand über die Schulter geschaut, jemand ist bei dem Dienst eingebrochen, hat die Passwörter geklaut, was auch immer. Nur dann muss man das Passwort ändern. Ansonsten ist das Passwort für die nächsten 20 Jahre gut. Das ist egal. Man kann es einfach so lassen, wie es ist.
Ich bin gerade auf einer Seite, weil ich habe es einfach mal gegoogelt, Hitliste der unsicheren Passwörter 2021.
Ja. Da packt man sich an den Kopf.
Präsentiert vom
Passwortmanager-Arbeiter
NordPass. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sind die an diese Informationen gekommen? Also, wo wir gerade über Empirie sprechen. Haben sie einfach die Passwörter gehackt? Und keine Ahnung. Aber erster Platz ist, was würdest du sagen?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Richtig, zweiter Platz.
Passwort.
Nee, noch nicht. Es kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Oh, lang.
Dann kommt noch dritter Platz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann kommt Passwort.
Mann.
Dann kommt auf dem fünften Platz wieder die Zahl 0 bis 7, 1 bis 7. Mhm. Sechster Platz ist auch gut. Es ist nämlich dreimal die 1. Sechsmal, ne? Entschuldigung, drei, sechs.
Na klar, tak, 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 tak.
Eins, 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 eins. Dann kommt auf sieben, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und auf dem achten Platz sind dann wirklich, also das ist nochmal ein längeres Passwort. Das geht nämlich von 1 bis 9 und 0 noch dahin. Auf dem 9. Platz ABC 1, 2, 3. Und auf dem 10. Platz 6 mal die 0. Gar keine, ja, hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie wenigstens noch ein paar Wörter dabei sind oder so. Na gut, aber die sind da natürlich nicht so, dass so viele das Gleiche wählen immer, ne?
Ja. Genau. Hm. Wenn man jetzt nicht LastPass vertrauen möchte oder kein Apple-Gerät hat oder nicht nur Apple-Geräte, das ist nicht das nächste Problem. Ich meine, du hast auf der Mac ja jetzt schön iCloud Keychain, also den Schlüsselbund, aber kannst das auf deinen iOS-Geräten natürlich nicht, Android-Geräten nicht nutzen.
Das ist genau das, das wollte ich dich noch fragen, beziehungsweise genau daran habe ich auch noch vorhin gedacht. Das ist nämlich genau das, so wie du sagst, ich habe einen Mac und ich habe aber ein Android-Handy und ja, gut, dann ist das nicht mehr kompatibel, ne?
Genau, an der Stelle hilft das natürlich überhaupt nicht. Und mein Tipp an der Stelle ist, umsteigen auf einen Mozilla-Account und mit dem Firefox, den du mobil nutzen kannst oder auf dem Desktop nutzen kannst, deine Passwörter zu speichern. Mhm. Ja, die hatten mal, also Mozilla hat einen, ich glaube, Lockside, Lockhart, ich weiß gar nicht, wie es genau hieß, ursprünglich mal entwickelt und jetzt ist es ganz normal die Passwortfunktion, Passwort-Speichern-Funktion im Browser. Mhm. Und das kannst du natürlich dann entsprechend auf dem Smartphone auch auf dem Mac nutzen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, wenn du Passwörter rausholen musst, weil du zum Beispiel das Passwort auch in deine Workflow-App reinkopieren möchtest, ne?
Ja.
Aber okay, ob das jetzt auch aus der Workflow-App machst oder ob das integriert ist, ich weiß gar nicht, ob das bei Android auch geht. Bei iOS ist das natürlich so, dass der Keystore so ähnlich wie beim die Keychain genauso wie bei Mac ziemlich stark integriert ist, ne, so dass sie selbst aufpoppt und so. Ich habe da was für dich. Mhm. Und das geht beim iPhone genauso. Aber diese Funktion kann man auch hinterlegen. Du, ich benutze aber nicht nicht Keychain, ich benutze LastPass. Und ob ähnliche Integrationen bei Android mit LastPass möglich sind, weiß ich natürlich nicht, weil ich selbst kein Android-Gerät habe.
Okay. Und LastPass, hast du vorhin gesagt, das ist kostenpflichtig, ne?
LastPass.com ist erstmal in der Enterprise oder in der Professional-Version kostenpflichtig. Und früher war das so, ich weiß nicht, ob das Modell immer noch so ist, dass wenn man es auf dem Smartphone nutzen möchte, es entsprechend was kostet. Wenn du nun das Plugin in deinem Browser auf deinem Mac nutzen möchtest, dann war das damals kostenfrei. Das heißt, man kann es mal kostenfrei auf Windows oder Mac ausprobieren und kann das entsprechend dann den gleichen Account auch in der App nutzen, möglicherweise auch in der Betriebssystemintegration, wenn man $12 pro Jahr zahlen mag.
Okay, das ist es einem vielleicht wert.
Das könnte das einem wert sein, genau.
Jetzt genau.
Das ist nicht die einzige Lösung, natürlich gibt es auch andere, aber das sind für mich die ich kenne. Mhm.
Also aus dem großen Universum oder dem Drumherum, was so alles mit Passwörtern noch zusammenhängt, sehe ich gerade, dass du ins Workflow auch noch die Themen Cookies, Browser und Suche von Google und Gmail hineingetippt hast.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Da gehen wir ein bisschen von dem Thema Passwort weg, aber das ist so für den nächsten Basisthemen, also ich wollte nicht über irgendwelche Plattformen im Internet erzählen, sondern die Basisthemen, mit denen man in Berührung kommt, wenn man heutzutage durchs Internet surft.
Oh ja.
Und eins dieser Themen, besonders prominent geworden durch Banner, die nach Inkrafttreten der DSGVO recht penetrant geworden sind, ist das Thema Cookies. Cookies gibt es schon lange und es gibt sehr viele verschiedene Arten von Cookies. Grundsätzlich geht es ja in einem Cookie nur darum, einen gewissen Status beim Nutzer zu speichern. Ne? Also einige Webseiten brauchen das quasi auch, um zu funktionieren. Ne? Also sowas wie ein Webshop kann nicht funktionieren, wenn er sich nicht merkt, das und das liegt im Warenkorb und schreibt das in deinen Cookie. So. Wenn du zum Beispiel gerade nicht angemeldet bist. Wenn du keinen Account hast und du sammelst trotzdem was in deinem Warenkorb, geht das ja nur, indem er die Informationen auf deinem Rechner speichert. Und das darf man nicht in irgendeiner Datei. Also da gibt es Grenzen bei Browsern. Das darf man halt nur in Cookies. Aber was man auch wunderbar machen kann mit Cookies, ist den Nutzer zu tracken.
Mhm.
Und das braucht besonders die Werbewirtschaft.
Ja,
also die interessieren sich, wie lange ist jemand auf einer Seite und welche Seiten werden benutzt und wofür interessiert sich dieser Mensch wohl und welche Art von Werbung zeigen wir ihn an. Und es gibt sehr viele Internetdienste, die natürlich entsprechend ihre Umkosten wieder reinholen wollen und deswegen schalten sie quasi Fremdwerbung auf ihre eigene Webseite. Ne, das funktioniert so, dass du da irgendwelche Iframes auf deine Seite einbaust und der Webseitenbetreiber selbst eigentlich keinen Einfluss mehr hat darüber, was dir dann angezeigt wird, sondern quasi da, du sagst, ja, hier, Werbewirtschaft, gib mir mal Geld, ich gebe dir die Daten von meinen Nutzern.
Genau, deswegen sieht es auch immer anders aus, ne? Je nachdem, wer auf welcher Seite gerade ist. Ne? Und
Genau.
Du bekommst dann andere Werbung angezeigt als...
Richtig. Und mit der DSGVO haben wir ein Recht bekommen, Cookies abzulehnen.
Hm.
Beziehungsweise für Cookies, die nicht essentiell notwendig sind zum Betreiben der Webseite.
Mhm.
Muss das Einverständnis des Nutzers eingeholt werden.
Mhm.
Deswegen ist der Standard, du kommst heute auf einer Seite und vor allem auf dem Smartphone, du siehst die Seite erstmal nicht, sondern flupp, fährt dir erstmal ein Banner hoch und fragt dich um dein Einverständnis für den Cookies.
Oder du siehst die Seite kurz und hast gerade angefangen, etwas in die Suchleiste oder irgendwo eingetippt und dann wird das Ganze zunichte gemacht durch das Cookie-Fenster, was dann auf jeden Fall aber kommt.
Genau. Und was dann besonders nervt, es gibt keine Standardisierung, wie die Frage gestellt wird, wie du zustimmst. Was aber sehr auffällig ist, dass fast alle, die Option, allen Cookies zustimmen, prominent hervorheben. Und alles andere irgendwie als nicht so attraktiv darstellen, wie Cookie-Einstellungen, wenn man das Wort Einstellung schon hört, ne? Man wollte gerade was lesen. Jetzt soll ich was einstellen?
Mhm.
Oh, weia. Oder, keine Ahnung, oder Auswahl speichern. Das ist auch so ein Ding, wo ich sagte, Auswahl speichern klingt erstmal danach, als würde mehr passieren, wenn ich da drauf drücke, als wenn ich alles akzeptiere.
Ja, genau.
Es ist aber umgekehrt. Bei alles akzeptieren wird dir alles um die Ohren gerotzt und du hast zu allem dein Einverständnis gegeben.
Ja, genau.
Also, und sie sagen dir gar nicht, zu wem alles. Also, sie müssen es aufklappen und meistens ist es ja zugeklappt. Du kannst dich da durchklicken, ob die hier ein Facebook-Pixel oder von Google Analytics nutzen oder auch sonstiges. Manchmal wird es versteckt. Du musst es nochmal auf der Detailseite sehen, wenn du dich dafür interessierst. Aber dann meine ich auch, wir interessieren uns nicht dafür, was da im Detail gemacht wird, weil das ist viel zu viel Information, für die wir gerade überhaupt nicht empfänglich sind, in dem Moment, wenn wir diese Webseite
betreten haben. Man will ja nicht noch mehr lesen, als das, was man eigentlich, oder mehr Zeit damit verbringen, als man eigentlich auf der eigentlichen Seite, wo man wirklich nur kurz vielleicht einmal eine kleine Information rauslesen wollte. Ne? Oder man verlässt die Seite dann einfach genervt wieder. Und,
Genau. Das kann man natürlich auch tun, ne? Wenn man sagt, nee, das ist mir jetzt zu blöd. Und aber spannend ist, dieses Recht, was wir haben, wenn dieses Cookie-Fenster kommt, darf eigentlich nur die essentiellen Cookies dürfen aktiviert sein und alles andere erstmal deaktiviert.
Mhm.
Selbst daran halten sich manche Website-Betreiber nicht, sondern haben schon andere Seiten schon aktiviert, die sie halt für interessant halten.
Mhm.
Es gibt, der neueste Trick ist, dass sie jede einzelne Kategorie nochmal unterteilen in berechtigtes Interesse, was dann aktiviert ist, ne?
Ja.
Also, ne, das Tracking grundsätzlich aus, aber berechtigtes Interesse für Tracking an. Wobei ich mich frage, wo ist da der Unterschied? Ich glaube, unter berechtigtem Interesse steckt dann doch wieder alles, wenn ich das nicht ausmache.
Ja, das Wort berechtigt ist ja auch sehr individuell.
Absolut, nichtssagend. Es gibt einige nette Webseiten, die bieten den Button, und dazu gehört zum Beispiel auch neuerdings YouTube. Google möchte das auch noch machen, hat es aber noch nicht. Die haben den Button alles ablehnen.
Mhm.
Also ansonsten ist ja alles wie alles akzeptieren erstmal blöd, aber alles ablehnen ist genau das Richtige. Also wenn ihr diesen Button findet, klickt drauf, weil das ist das Ding, was ihr wollt. Ihr wollt nicht überwacht werden, ihr wollt nicht getrackt werden.
Ne? Ja,
und ihr wollt dann nicht jede einzelne Kategorie
ausschalten. Gibt es dann gar keine essentiellen Cookies? Also funktioniert diese Seite dann auch ohne Cookies, ganz ohne Cookies? Weil wenn alles ablehnen, hast du eigentlich auch, dass es gar keine Cookies gibt, oder? Wie ist das dann zu verstehen?
Ne, das ist natürlich eine
alles ablehnen, eine außer die essentiellen,
oder? Genau.
Ah, genau. Okay, ich verstehe.
Genau, alles ablehnen, was ich ablehnen kann, damit diese Webseite noch funktioniert.
Ja, das ist dann, okay, das ist schön, das ist negativ formuliert, ne?
Genau, aber sowas ist echt ein bisschen... Also, wie gesagt, es klingt komplizierter, wenn man sich damit beschäftigen möchte, wie Einstellungen anpassen, Einstellungen speichern, meine Auswahl speichern. Wie gesagt, alles akzeptieren klingt so einfach, ist aber das Dümmste, was man machen kann.
Mhm.
Aber ich habe für jeden natürlich auch völliges Verständnis, wenn man sich eigentlich in dem Moment nicht damit beschäftigen würde. Aber auch, es gibt ja so ein paar Spitzfindige, die sagen, ja, ich kann alles akzeptieren, aber hinterher lösche ich meine Cookies im Browser. Nee, es gibt ein paar Tricks, die haben, sobald du auf eine andere Webseite gehst und mit der gleichen Methode das Cookie angelegt wird, kann man trotzdem feststellen, dass du auf der anderen Webseite warst.
Mhm.
Also, und der neueste Trick haben ja die Verleger gebracht. Ich weiß nicht, wie lange, ob das jetzt letztes Jahr kam oder erst dieses Jahr, aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber plötzlich haben irgendwie fast alle Verlagswebseiten eine ähnliche Methode anstelle des Cookie-Banners, sondern sie bieten ihr Abo an. Ne? Wir sind ein Verlagshaus, du kannst dich bei uns einloggen, unser Abo kostet so und so viel, keine Ahnung, 5 oder 10 Euro, ich weiß nicht, was die glauben, wer die sind. Spotify, Netflix, also was bieten die mir? Ich lese doch nicht nur die. Also 10 Euro ist mal ganz schön viel Kohle. Ja, sowas wie 2 Euro wie bei New York Times habe ich in Deutschland noch nirgendwo gefunden.
Hm.
Aber der Trick an der Sache ist, dadurch, dass sie das anbieten, dieses Abo, ne, du kannst uns lesen, dann tracken wir dich auch nicht, wenn du uns eine Abo-Gebühr zahlst, nutzen die, um quasi auf der anderen Seite zu sagen, Mitch ist offline. Sagt mir das System, aber ich sehe dich noch.
Mitch ist offline?
Also ich höre dich auch noch, aber das, der Browser sagt unten, Mitch ist offline.
Okay.
Ich mache einfach mal weiter.
Ich hab alles abgelehnt, war das falsch.
dieses mit Werbung und Tracking lesen ist dann die Alternative zum Abo. Und du kannst dann nicht mehr auswählen, welche Cookies sie nutzen, sondern einfach alle. Weil das ist der Trick. Entweder wir bieten dir an, du kannst uns ja ohne Cookies lesen, aber dazu musst du ein Abo abschließen.
Ja, das ist schon
ganz viele. Und die Verlage, habe ich letztens irgendwo gehört, die haben noch nicht mal ein Interesse daran, eine hohe Anzahl an Abos abzuschließen, weil sie damit weniger Geld machen, als mit dem Tracking-Geld, das sie von den Werbetreibenden bekommen.
Mhm.
Also ich finde das ziemlich nervig. Und selbst der von mir sehr geschätzte IT- oder Technologieverlag heise.de macht das jetzt und ich weiß nicht, so kann das nicht bleiben. Cookies.
Ja, also danke für deine weisen Worte. Ich werde das beim nächsten Mal beherzigen, bevor ich aus reiner Bequemlichkeit auf alles akzeptieren klicke, weil der ganze Bildschirm voll ist von alles akzeptieren.
Bitteschön. Und zum Thema Tracking gibt es natürlich auch seit einigen Jahren zum nächsten Thema Browser da einiges an Bestreben besser zu machen. Und auch bei Web-Suchmaschinen. Auch da wird man ja zugeballert mit Tracking und vor allem bei Google. Und Google macht es nicht nur auf seiner Google-Webseite, dich entsprechend verfolgen und zu tracken und ein Profil anlegen, auch wenn du gerade gar nicht angemeldet bist. Die machen das auch mit ihrem Browser. Und der Chrome-Browser hat sich ja als einer der beliebtesten Browser gerade herausgestellt, besonders auf Android ist er als Standard-Browser auch installiert und auch auf Mac oder Windows ist er sehr, sehr beliebt, weil er sehr leistungsstark ist und auch mit manchen Features prahlt, die echt ganz nett sind, aber der Google Chrome Browser ist Tracking galore. Also der, der übertreibt es maßlos, was das Thema nicht beachten der Privatsphäre der Nutzer angeht.
Mhm.
Also vor Google Chrome kann ich nur warnen. Und sobald man irgendwie in irgendeiner Google-Plattform wie Google Mail oder YouTube eingeloggt ist, wird das im Chrome-Browser auch dazu benutzt, um deine Google-Suche zu personalisieren.
Mhm. Selbst also wenn du im Hintergrund seine Mails aufhat und dann ist man, oder bei YouTube
genau.
Ist dann bei einem anderen Tab dann auf Google sucht, dann ist das
ja. Besser ist, sind das andere Browser, der Chrome-Browser hat einen Open-Source-Kern, der sich Chromium nennt und auf den haben sich in den letzten Jahren einige Browser auch draufgesetzt. Es gibt viele Varianten, aber eine scheint sich gerade so ein bisschen durchzusetzen und als Primus immer wieder hervorzutun, und das ist der sogenannte Brave Browser. Mhm. Den gibt es nicht nur auf Windows Mac, sondern auch auf Android und iOS. Und es ist wirklich ein schönes kleines Stück Software, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann.
Okay, was ist das mit dem Löwen, was wir jetzt auch...
Das mit dem Löwen. Das,
was du mir auch geraten hast, und ich bin dir gefolgt und habe den auch installiert. Benutzt ihn zumindest, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Ein, zwei Wochen.
Sehr gut.
Mhm. Und dazwischen bin ich sowieso offline. Was sollte ich da im Internet tun?
Ja, ansonsten im Browser habe ich auch mal DuckDuckGo ausprobiert, aber den gab es, glaube ich, nur auf mobil, und dann gab es dann doch wieder das ein oder andere Problem. DuckDuckGo kenne ich von deren Suchmaschine seit Jahren. Die bauen aber, glaube ich, auch gar keinen eigenen Index auf. Deswegen hatte man immer so den Eindruck, dass wenn ich was suche, sind die Ergebnisse, vor allem so im deutschsprachigen Raum, so aus dem letzten Jahr. So, wenn man so nach aktuellen, keine Ahnung, Ereignissen sucht und kommt halt etwas, was jährlich vorkommt, ist eher das aus dem letzten Jahr in der Suche oben gewesen. Okay. Und aber was der DuckDuckGo-Browser gemacht hat, er hat sogenannte Banks empfohlen, sodass man datenschutzsicher über den DuckDuckGo-Browser mit Ausrufezeichen und einem Kürzel, wie zum Beispiel BGG oder BGG, zum was Beispiel auf der Webseite Boardgame Geek direkt suchen kann. Also man gibt in der Suche ein und gibt dann Ausrufezeichen BGG ein und sucht dann nicht auf DuckDuckGo oder Brave Search kann das mittlerweile auch, sondern direkt auf BGG. Oder Ausrufezeichen A oder ADE, um für die deutsche Variante, die gleich eine Suche direkt auf Amazon durchzuführen. Mhm. Unheimlich also praktisch. Und diese Funktion ist zwar nicht offiziell, aber die befindet sich auch auf Brave Search, also search.brave.com, was die Standard-Suchmaschine ist, die man im Brave-Browser auch nutzen kann.
An dieser Stelle übrigens hingewiesen auf unsere wertvollen Shownotes, wo all dies zusammengestellt ist, um einfach mal durchzulinken, klicken, Links durchzuklicken.
Links durchklicken, genau. Da findet ihr auch den Link zu dem wunderbaren Comic, den ich vorhin erwähnt hatte, der erklärt, wie man sichere Passwörter macht.
Haben wir eigentlich Kopien auf unserer Seite? Also auf der Pottermus, also Pottermus Blog-Seite? Müssen auf der User befürchten, dass sie Cookies, also dort, also... Sollten wir das, ziehen gerade eine Gesetzeslücke oder sind wir mit einem Bein im Knast?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe keine weiteren Dienste installiert, um Werbung keine zu schalten Werbung. Oder sonst was. Ne? Ja. Also unsere Seite ist ja werbefrei. Es kann aber sein, dass zur Analytik, ist einem Nutzer da und war vielleicht vorhin noch nicht da, also das ist ja unterschiedliche, ein Cookie gesetzt wird, um Nutzer zu unterscheiden, ne? Um für die Statistik uns zu sagen, wie oft, wie viele Leute unsere Webseite besuchen. Klassische Statistik, Cookies.
Ja.
Letztes Thema, und dann ist das Abendessen auch wieder vorbei, Peter.
Hast du gemerkt, wie geschickt der Ant der Frage ausgewichen ist?
Ach, Cookies.
Also, kommt ruhig auf unsere Seite. Da gibt es nichts zu befürchten.
Ja. Ihr habt nichts.
Auch kein Abo abschließen. Doch, glaube ich schon, aber kostet nichts.
Man kann ein Newsletter bei uns abonnieren, glaube ich, und kriegt dann jedes Mal eine Mail zugeschickt, wenn was Neues gibt oder so. Irgendwie sowas. Aber einfach den Podcast abonnieren, den Podcatcher, das tut es auch schon. Ne? Immer schön ein RSS-Feed direkt von Podigy und dann passt das schon. Mhm. Okay, letztes Thema, Mails.
Ja.
Google Mail, also ich habe manchmal mal, oder Gmail Google. Schon mal erwähnt.
Habe ich.
Und nicht hast gut. du, hatte ich auch lange, oder habe ich eigentlich immer noch? Ich hab's noch nicht abgestoßen tatsächlich, aber ich nutze es eigentlich kaum noch. Warum? Naja, eigentlich ist es okay. Und ein paar Sachen sind nicht okay. Die App ist super, glaube ich, und ich glaube, was an Spam oder Phishing-Filter gibt es, glaube ich, nichts Besseres, weil durch Daten, Empirie, Masse weiß Google, was läuft.
Da hast du recht, wenn man nochmal reinschaut, das ist erschreckend, was da alles sonst landen würde, wenn es nicht abgefischt, also beziehungsweise als Spam detektiert und sofort in den Müll geschmissen wird. Ne? Das sind irgendwelche Leute aus Arabien, die einem Kredite anbieten wollen oder sowas. Ne? Oder
das ist völlig verrückt. Ja. Das ist völlig verrückt. Wobei, ich habe tatsächlich auch andere E-Mail-Konten, die schaffen es auch ein bisschen Spam zu filtern und ich kriege sehr selten in meinem Posteingang Spam. Mhm. Aber schon seit langer, langer Zeit ist halt Google da sehr, sehr gut, was es angeht. Mhm. Dummerweise hat das Ganze einen sehr hohen Preis.
Nämlich?
Kein ich Datenschutz. Ahne schon. Kein Datenschutz. Mit Nutzung von Google Mail hast du eingewilligt, dass jede Mail von Google gelesen wird und für Werbung analysiert wird. Mhm. Die NSA hat natürlich Vollzugriff und sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sowas wird erst gar nicht angeboten. Mhm. So. Also sie geben sich noch nicht mal Mühe an der Stelle. Mhm. Ne? Da gibt es überhaupt kein Interesse. Und was ich nochmal empfehlen möchte, und das mache ich seitdem es die Enthüllung zum NSA-Skandal von Edward Snowden gibt, ist, sich einen kleinen, schnuckligen, lokalen E-Mail-Dienst zu suchen, einen deutschen E-Mail-Servers und mit vielen Datenschutzfunktionen. Da kann ich zwei Stück, ich nutze sogar beide, ich konnte mich nicht entscheiden und ich gebe jeden von diesen 1 € pro Monat, obwohl ich nur einen davon brauche, ich habe aber beide jetzt, gut, das ist vielleicht ein bisschen nerdy. Das sind einmal posteo.de und mailbox.org.
Einfach nur das unterstützen, kannst ja auch einfach mal 1 € einfach mal spenden. So.
Genau, genau, es ist quasi im Spendenhut, auch ich nutze sowas wie Signal und da habe ich auch schon den Spendenknopf gedrückt. Jeder, der Spenden annimmt, ist für mich, oder der so einen kleinen Beitrag nimmt, ist für mich seriöser als Google Mail, die alles für lau raushauen.
Kauf mir den Kaffee, heißt es meistens, ne?
Genau. So was gibt es. Und ansonsten, wer eine richtig gute App auf Android sucht, der sollte sich mal K9 Mail anschauen. Dieses K9 bezieht sich auf einen Hund, oder einen mechanischen Hund aus Doctor Who in den 60er Jahren, der in den 2005er Serien nochmal aufgetaucht ist. Ein Dienst, den ich jetzt gerade sehr gerne nutze auf meinem iPhone, ist Spark. Mhm. Das ist ein Dienstleister aus der Ukraine. Und Apple Mail finde ich aber auch ganz in Ordnung. Also das ist ein schnuckliger kleiner Dienst, der mit dem Betriebssystem quasi mitkommt und für mich auch eigentlich ganz gut funktioniert.
Mhm. Wow, das ist ja eine Service-Sendung sondergleichen gewesen. Ja, weiß ich nicht, der Computerclub, aber wie hießen das damals im WDR?
Die hießen, glaube ich, Wolfgang und Wolfgang, ne? Computerclub hießen die.
Ja, also das reicht, also den kannst du auf jeden Fall, ne? Also Bier. Also
das Wasser und so.
Das Wasser reicht.
Ja, ja, genau. Oder das Bier reichen.
Ja. Das Bier reichen. Ja, leider bei mir schon. In der Zwischenzeit musste ich ein bisschen aufpassen, weil sich eine Wespe da an meinem Schöfferhofer, Entschuldigung, Konkurrenz, die Erdinger alkoholfreie Grapefruit-Geschichte, die natürlich sehr süß ist und dementsprechend auch dieses Getier angelockt hat, aber es ist glimpflich vonstatten gegangen und alle haben überlebt.
Gut. Mitch, heißer ist in Ferien. Ich glaube, du gehst jetzt auch in Urlaub, ne?
Ja, also wir müssen eine kleine Pottermaus-Pause machen. Wir gehen sozusagen ins Sommerloch, ne? Und das heißt, wir sehen uns quasi, oder wir hören uns Ende der Ferien zwangsläufig wieder. Ich habe gerade mal ein bisschen in den Kalender geschaut.
Das wäre?
Wahrscheinlich heißt es, ist oder nach den Ferien sogar. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist unsere nächste Pottermos-Sendung, Leute, haltet euch fest, am 15. August.
Wow, das ist eine lange Zeit.
Ja.
Ich glaube, das haltet ihr aus. Also, genau.
Es gibt ja noch einige alte Folgen, die ihr noch hören könnt, wenn ihr sie noch nicht, es nicht getan hat. Oder
doch mal. Ich habe letztes Mal geschaut. Wir haben schon 16 Stunden voll gemacht. Das ist echt schon ganz nett. Genau, und ich weiß gar nicht, vielleicht eine Podcast-Empfehlung für die Pause?
Bitte. Also habe ich eine? Nein, ich habe keine. Du bist der Podcast-Hörer.
Genau, und zwar vielleicht was für dich, Mitch.
Für den Strand.
Für den Strand, genau. Und zwar gibt es, wie heißt der gleich? Heißt der Jan Schwarzkamp? Ich glaube schon. Aus der Visions-Redaktion.
Ah, okay.
Und zwar der Podcast heißt Der Soundtrack meines Lebens. Mhm. Und in der aktuellen Folge interviewt er Klaus Vier. Den bekannten WDR-Moderator. Musik mit Orta.
Ah, okay.
Genau, also Jan Delay war auch schon da, Ralf Kasper. Ja, ja. Die Ralf Kasper-Folge war richtig gut. Mhm. Das ist auch richtig nerdy, 80er, das wird dir gefallen.
Nils ja, doch, ich habe von diesem Podcast schon mal gehört, gelesen, also habe ich aber noch nicht gehört. Klingelt das Telefon?
Jetzt klingelt das Telefon. Das stimmt für deine Eltern. Ja, Bielendorfer, da ruft dann mal der Herr Bielendorfer an.
Nimm schon wieder Podcast auf.
Ach schön, Soundtrack meines Lebens empfohlen.
Nein, das ist hier unser Schulleiter, der sagt, Herr Kuchberger, Sie müssen zur Konferenz. Was war jetzt?
Jederzeit abrufbereit. So. Gut.
Ja, also dann bleibt mir nur, also euch und auch dir, lieber Ant, schöne, Unterrichtsfreizeit zu wünschen.
Ich habe im August übrigens Urlaub. Habe ich heute eingereicht, den Antrag, für 4 Wochen tatsächlich. Also wenn wir uns wieder sehen, sind wir mitten in meinem Urlaub.
Ah, okay. Und wenn das überhaupt möglich ist, dass du aus dem Urlaub
programmierst. Das wird wahrscheinlich möglich sein. Also wo ich bin, weiß ich noch nicht, aber ich werde mein MacBook und mein Mic haben und wohl möglich bin ich hier, aber wer weiß das schon.
Ja, wer weiß das schon. Also mit diesen ungewissen Worten beenden wir diesen wunderschönen Podcast und wir freuen uns darauf, euch nach der Sommerpause wieder beschallen zu dürfen.
Macht es gut. Bis bald.
Bis bald. Euer Pottermus-Team.
Ich bin ja echt mal gespannt, ob das mit deiner Aufnahme geklappt hat, weil es bei mir zeigt da immer noch offline bei dir an.
Oh, oh.
Mann. Das gefällt mir gar
nicht. Dann wird es eine kurze Folge.
Ich mach dir mal einen Screenshot davon. Mann. Ja.
Ich hab schon ein langes Auto.
Das groovt auch ganz schön, ne? Was? Herrlich.
Ja, den Groove, den gab's schon. Das ist ein Demo-Track von Reason.